SRF 3. Info 3 Mittag.
Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nimmt die Lohndrückerei zu. Greifen die flankierenden Massnahmen zu wenig? Die Schweizerische Nationalbank wehrt sich gegen die Goldinitiative. Ist diese Einmischung in die Politik ein Tabubruch? Keine Preiserhöhung. Zug- und Busfahren wird ab Dezember nicht teurer. Das Wetter aus Westen und Süden nass, morgen bewölkt und teils kräftiger Regen, 10 bis 15 Grad. Am Mikrofon Simon Loy und mit den Nachrichten Angelique Welchli.
In der Schweiz sind letztes Jahr mehr Betriebe kontrolliert worden als in den Vorjahren im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit. Insgesamt waren es fast 40.000 Betriebe. Die Kontrolleure unterstellen knapp einem Viertel der Schweizer Betriebe, dass sie gegen die Bestimmungen verstoßen haben. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mit. Bei den Firmen aus dem Ausland sind es weit mehr. Kontrolliert wird unter anderem, ob Minimallöhne auch wirklich bezahlt werden und die Arbeitsbedingungen korrekt sind. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, hat sich ablehnend zur Goldinitiative der SVP geäußert. Das Volksbegehren wurde letzte Woche eingereicht. Es verlangt, dass die Nationalbank mindestens 20% ihrer Aktiven in Gold hält. Außerdem sollen die Goldreserven unverkäuflich und zwingend in der Schweiz gelagert sein. Die Initianten erhoffen sich dadurch Währungsstabilität. Jordan sagte an der Generalversammlung der Nationalbank, die vorgeschlagenen Massnahmen würden der Schweiz schaden. Auch bestehe kein Zusammenhang zwischen dem Goldanteil und der Stabilität des Frankens. Die beiden großen Krankenkassen, CSS und Helsana, verlassen den Krankenkassenverband Santé Suisse. Das ist nun offiziell. Bei den beiden Kassen sind rund 2,4 Millionen Menschen versichert. Sie gründen zusammen mit der Sanitas einen neuen Krankenkassenverband. Dessen erster Präsident ist der Tessiner FDP-Nationalrat Ignazio Cassis, wie sie mitteilen. Die Krankenkassen streiten sich um sogenannte gute Risiken, das sind junge, gesunde Versicherte. Zug- und Busfahren in der Schweiz wird beim kommenden Fahrplanwechsel im Dezember nicht teurer. Der Verband Öffentlicher Verkehr hat entschieden, auf Preiserhöhungen zu verzichten. Der Entscheid sei gefällt worden, obwohl besonders regionale Transportunternehmen in einer finanziell schwierigen Situation seien, vor allem wegen der Kosten für neue Züge und Busse. Beim letzten Fahrplanwechsel wurden die Billette und Abos durchschnittlich 5% teurer. In Bangladesch nehmen die Proteste gegen unsichere Arbeitsplätze in Textilfabriken zu. Bei den neuesten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten setzte die Polizei Tränengas und Gummischrot ein. Mehrere Firmen in der Hauptstadt Dhaka hätten ihre Fabriken geschlossen, nachdem wütende Arbeiter in die Gebäude eingedrungen seien, teilte der Verband der Textilproduzenten mit. In den Trümmern des eingestürzten Gebäudes gehen die Rettungsarbeiten unterdessen weiter. Noch immer werden rund 370 Menschen vermisst. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 291. Nordkorea hat die Frist für Gespräche über die gemeinsame Wirtschaftszone Kaesong ungenutzt verstreichen lassen. Statt Gesprächen gibt es neue Drohungen. Man werde als erster Massnahmen ergreifen, wenn der Süden die Lage zuspitze, hieß es aus Pyongyang. Südkorea hatte ultimativ Gespräche über die Zukunft von Kaesong gefordert, nachdem Nordkorea Anfang April 53.000 Arbeitskräfte zurückgezogen und die Zone geschlossen hatte. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.861 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.22,88 gehandelt und der Dollar zu 94,37 Rappen.
Info 3, die Themen.
Lohndumping auf dem Schweizer Arbeitsmarkt.
Nicht nur der Lohndruck, sondern auch die Missbräuche nehmen zu. Das wussten wir, jetzt haben wir den Beleg.
Sagen die Gewerkschaften zu den neuesten Zahlen des Bundes. Wo harzt es denn und warum? Dann Tabubruch, warum die Schweizerische Nationalbank bei der SVP-Gold-Initiative plötzlich Politik macht. Und Hinweise, aber keine Beweise zum Einsatz von Chemiewaffen in Syrien. Gleich.
Das Wetter. Am Nachmittag gibt es aus Westen und Süden Regen oder Gewitter. Morgen Samstag ist es bewölkt und es gibt teils kräftigen Regen. Im Norden sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 1500 Meter. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad. SRF Verkehrsinfo von 12.05 Uhr. Ein Hinweis zu den Pässen. Beim Splügenpass wurde die Wintersperre aufgehoben. Die Passstraße ist somit wieder normal befahrbar.
Info 3 Mittag.
Hauptsache arbeiten. Das wollen viele Ausländerinnen und Ausländer, egal wie mickrig der Lohn ist, der ihnen in der Schweiz gezahlt wird. Und das nützen viele Betriebe aus. Sie drücken die Löhne unter das gesetzliche Minimum. Der Bund hat den Lohndumpen, den schwarzen Schafen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, aber den Kampf angesagt und macht regelmäßig Kontrollen. Fazit nach der Auswertung der Zahlen zum Jahr 2012: Das Kontrollsystem funktioniert im Grundsatz gut. Im Grundsatz, Charles Lieber.
100.000 ausländische Wanderarbeiter, Maler, Maurer, Küchenbauer, Gärtner, Verkäuferinnen wurden im letzten Jahr von ausländischen Betrieben in die Schweiz geschickt. Meist nur für wenige Tage. Tendenz steigend. Sie dürften für ihre Arbeit in der Schweiz nicht weniger Geld erhalten als Schweizer Arbeitnehmende. Mehrheitlich ist das auch der Fall, aber eben nicht immer. In 4 von 10 Fällen vermuten die Kontrolleure einen Verstoß gegen Schweizer Mindestlöhne. Bei einem Drittel erhärtet sich dieser Verdacht und werden schließlich Strafen verhängt. Auch hier Tendenz steigend. Schweizer Betriebe verstoßen etwas weniger gegen gesetzliche Bestimmungen, aber immer noch knapp ein Viertel. Eigentlich viel zu viel, urteilt Bundesrat Schneider-Ammann.
Für mich ist die Zahl zu hoch. Aber ich bin angetreten vor jetzt 2 Jahren und ich habe damals festgestellt, dass die Zahl noch höher war. Mit anderen Worten, wir haben von 2011 auf 12 einen Fortschritt gemacht, aber der muss jetzt im Jahr 2013 noch deutlich verbessert werden.
Für Daniel Lampard vom Schweizer Gewerkschaftsbund zeigen die neuesten Zahlen des SECO, dass bei der Durchsetzung der flankierenden Massnahmen noch erhebliche Vollzugsprobleme herrschten.
Das größte Problem ist, dass nach den Kontrollen nichts geschieht. Das Gesetz sagt, Kantone und Bund sollen Mindestlöhne einführen, wenn die Arbeitgeber die Löhne drücken. Die ganze Deutschschweiz hat bisher keinen einzigen Mindestlohn eingeführt. Und da kann man nichts machen gegen Dumping, wenn es keine Mindestlöhne gibt.
Mehr Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen oder zumindest mehr Vorgaben dank Normalarbeitsverträgen, das die Forderung der Gewerkschaften. Die Behörden setzen auf andere Massnahmen, auf die Meldepflicht für ausländische Firmen, welche Löhne sie bezahlen, auf die Solidarhaftung von Schweizer Firmen, die ausländische Unterfirmen beauftragen, auf bessere Kontrollen bei Scheinselbstständigen. All diese Massnahmen treten im laufenden Jahr in Kraft. Sie sollen dafür sorgen, dass die Bilanz in einem Jahr in Bezug auf die flankierenden Massnahmen endlich besser ausfallen wird.
Info 3 Mittag.
Ja, meistens sind sie unspektakulär, die Generalversammlungen der Schweizerischen Nationalbank. Heute aber wurde das Gold der Nationalbank zum Thema, also eigentlich unser aller Gold. Und erstmals sagte die Bank mehr oder weniger offen, wo der Goldschatz lagert. Wo denn, fragte ich Barbara Wittmer von der SRF Wirtschaftsredaktion.
Rund 70% der 1000 Tonnen des Goldschatzes lagert in der Schweiz, 30% lagen im Ausland, ein Teil bei der englischen Zentralbank, ein Teil bei der kanadischen Zentralbank. Das heißt, der Großteil des Schweizer Goldes liegt also in der Schweiz und nicht in den Bunkern von Fort Knox in den USA, wie man das immer wieder gemeint hat.
Das war ja jetzt lange Zeit ein Geheimnis, wo eben dieses Gold liegt. Nun hat die Nationalbank das kommuniziert. Warum eigentlich?
Die Nationalbank fürchtet sich vor der Goldinitiative. Sie will nun für Transparenz sorgen, wo und wie sie mit dem Gold umgeht. Und dazu gehört eben auch die Information, wo denn eigentlich nun dieses Gold lagert.
Sie haben diese Goldinitiative der SVP angesprochen. Die will eben, dass die Nationalbank kein weiteres Gramm Gold verkauft. Und die verlangt ja auch, dass die Nationalbank 20% ihres Vermögens in Gold zu halten hat. Was stört denn die Nationalbank an dieser Initiative ganz konkret?
Die SNB befürchtet, sie könnte dann nicht mehr so schalten und walten, wie sie das eigentlich müsste, um ihren eigentlichen Auftrag, nämlich für stabile Preise sorgen, zu erfüllen. Entscheidungen wie die Einführung eines Mindestkurses von 1.20 Franken zum Euro könnte sie dann vielleicht nicht mehr wagen, weil sie dann auch viel Gold dazu kaufen müsste, wenn sie viele Devisen oder viele Euro kauft. Und wenn sich die Situation dann wieder normalisiert, könnte sie das Gold eben dann nicht mehr verkaufen, was sie mit den Euro hoffentlich irgendwann mal tun kann. Und das zweite Problem ist, dass Gold keinen Zins abwirft. Sie könnte dann keine Erträge mehr erwirtschaften. Sie könnte zum Beispiel dann auch nicht mehr Gewinne an Bund und Kantone ausschütten, wenn ein solches Extremszenario eintreten würde. Sie wäre also in ihrer Handlungsfreiheit beschränkt.
Das heißt, die Nationalbank hat große Bedenken diesbezüglich und nun äußert sie sich eben politisch, Sie haben das kurz skizziert. Kann man sagen, das ist ein Tabubruch?
Also die Nationalbank hält sich sonst sehr vornehm zurück, was das politische Geschäft betrifft, weil es ist nötig, dass es eine strikte Arbeitstrennung zwischen der Nationalbank und der Politik gibt. Die Nationalbank muss unabhängig schalten und walten können, wenn sie wirklich für stabile Preise sorgen will. Dann muss sie nämlich ab und zu auch unangenehme Entscheide treffen. Zum Beispiel muss sie vielleicht mal die Zinsen erhöhen. Da hat jeweils niemand Freude dran und da ist es wichtig, dass die Nationalbank nicht mitreden kann. Auf der anderen Seite redet die Nationalbank der Politik dann aber auch nicht ins Geschäft rein. Hier wird jetzt dieses Prinzip der Gewaltentrennung geritzt, weil die Nationalbank direkt betroffen ist von dieser Volksinitiative, aber sie begibt sich tatsächlich auf eine heikle Gratwanderung.
Das sagt Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Info 3 Mittag.
Einmal mehr heißt es, in Syrien seien Chemiewaffen eingesetzt worden. US-Geheimdienste reden davon, dass in zwei Fällen der Kampfstoff Sarin verwendet worden sei. Was ist von diesen Berichten zu halten? Wie sicher kann man überhaupt feststellen, dass in Syrien mit Chemiewaffen gekämpft wird? Antworten hat Fredrik Steiger.
Ob in Syrien chemische Waffen eingesetzt worden sind oder nicht, ist entscheidend. Und zwar, weil US-Präsident Barack Obama ganz direkt und andere Staatschefs indirekt einen C-Waffeneinsatz durch das Assad-Regime als rote Linie definiert haben. Will heißen, ist erst einmal erwiesen, dass Damaskus diese weltweit geächtete, grausame Waffe tatsächlich benutzt hat, dann legt der Westen seine Zurückhaltung ab, dann greift er auch militärisch ein. Interessant ist, die Regierungen, allen voran die amerikanische, spielen die Sache nicht hoch, verweisen auf Zweifel, denn sie wollen, wenn irgend möglich, nicht eingreifen in Syrien. Ein C-Waffeneinsatz durch die dortigen Akteure, der sie zum Handeln zwänge, käme ihnen höchst ungelegen. Dennoch, seit Wochen häufen sich Gerüchte, Vermutungen und Spekulationen. Mal behauptet das Regime, die Opposition habe C-Waffen benutzt. Mal beschuldigen die Rebellen die Regierung. Mal sind es britische, mal israelische, mal amerikanische Geheimdienstkreise, die andeuten, es könnten chemische Waffen verwendet worden sein. Das Problem, niemand weiß es wirklich. Stets gibt es viele Wenn und Aber. Die Einschätzungen sind widersprüchlich, die gesicherten Fakten dünn. Westliche Geheimdienste haben kaum zuverlässige, unabhängige Quellen in Syrien oder gar eigene Spione vor Ort. Mehr wissen die Russen und die Iraner, aber diese beiden Verbündeten von Assad sagen nichts. Und selbst wenn sich in Syrien C-Waffenopfer finden, ist nicht sicher, dass das Regime solche Kampfstoffe eingesetzt hat. Es gibt in Syrien riesige C-Waffenlager. Durchaus möglich, dass einige durch die Kämpfe zerstört wurden und Giftstoffe austraten. Opfer kann es auch geben, wenn legale C-Stoffe, also etwa Tränengas, in sehr hohen Dosen verwendet wurde. Solche Stoffe werden weltweit gegen Demonstranten benutzt. Im Extremfall sind auch sie tödlich. Das heißt, Fragen über Fragen, doch keine schlüssigen Antworten. Diese gäbe es erst, wenn an Ort und Stelle eine unabhängige Untersuchung möglich wäre. Die UNO steht bereit. Mit Experten der internationalen C-Waffenorganisation OPCW und solchen der Weltgesundheitsbehörde WHO. Die Ermittlungen könnten unverzüglich beginnen. Bloß Syrien verhindert das. Aus fadenscheinigen Gründen.
So viel Info 3 für den Moment mit Simon Loy. Wir sind heute Abend wieder da für Sie. Punkt 5. Bis dann.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.